Hi zusammen und herzlich willkommen bei Im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und Gartenexpertinnen über verschiedenste Gartenthemen. Alles, was das Gartenherz begehrt. Heute geht's um ganz besondere Bäume und Hecken und um Do-it-yourself-Ideen aus Naturmaterialien, denn Silvia ist bei mir. Hallo Silvia.
Hallo Matze, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, total. Du bist ja eine kleine Berühmtheit, richtig? Ich habe dich auf Instagram schon entdeckt. Du bist Gründerin und Inhaberin der kleinen Baummanufaktur, so heißt du dort auch. Und sehr viele kennen dich da. Deine Mission, fast vergessene Obstsorten bewahren und die Freude an der Gartenarbeit mit anderen teilen. Jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen, wie bist du zur Obstbaumleidenschaft gekommen und was hat dich dazu gebracht, deine eigene Baumschule zu gründen und deinen Kanal zu eröffnen?
Ja, gerne. Also ich bin Naturmensch und ja, schon immer liebe ich es zu gärtnern und habe schon als Kind gerne in der Erde gewühlt. Und irgendwie mag ich Bäume besonders gerne, also insbesondere, wenn sie, weißt du, so alte, knorrige Bäume sind. Und wenn dann natürlich noch Obst dran hängt und man davon essen kann, so am liebsten frisch vom Baum, also dann ja, umso besser.
Das Beste aus allen Welten sozusagen.
Exakt, exakt.
Hast du auch das Gefühl, weil ich habe das manchmal, wenn ich im Wald bin, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber ich brauche so 5 Minuten im Wald und ich fühle mich viel ruhiger und entspannter. Und ich glaube, das liegt an den Bäumen oder an der gesamten Stimmung. Kann das sein?
Ja, das glaube ich auch. Ne? Weil Bäume, die tragen ja auch zu einem besseren Klima bei. Ne? Und ich denke auch, so ein paar Atemzüge in einem Wald, so mit frischer Erde und frischem Waldboden, das hat schon was. Ja, ja, sehr beruhigend. Ja. Genau.
Ja. Okay, also du magst Bäume oder mochtest sie immer und dann hast du gedacht, jetzt muss es losgehen, ich muss dem näher kommen.
Exakt, exakt. Also ich bin mit meiner Familie so vor rund 20 Jahren aufs Land gezogen und ab dann habe ich begonnen, mich mehr mit dem Thema Garten zu beschäftigen, mich da auch sogar wirklich auch quereinsteigermäßig fortzubilden und die Faszination für die Obstbäume, die kam dann einfach durch die Sortenvielfalt. Ich habe dann gelernt, ja, so alleine vom Apfel, da gibt es ja tatsächlich so über 1500 gelistete Sorten.
Was?
Ja, das ist echt faszinierend. Und,
im
und
Supermarkt gibt es immer nur 5.
Exakt, exakt. Ja. Und nicht nur im Supermarkt, sondern eben auch, wenn du jetzt einen Baum kaufen möchtest, ne, um auf mein Thema zurückzukommen, wenn du in ein Gartencenter gehst, so die großen Ketten oder auch die, ja, Gartenbereiche in den Baumärkten, da hast du eben auch immer nur, ich sag mal so, diese 10 gängigen Sorten meistens. Ja. Und ich denke, das liegt daran, logisch, ne, das sind meistens so große Ketten, die werden halt aus großen Baumschulen beliefert, die einfach in Masse produzieren. Und so verschwinden leider viele alte Sorten und auch gerade so regionale Sorten geraten in Vergessenheit. Zum einen werden sie dort nicht angeboten, also so als Endverbraucher, du kommst da gar nicht so einfach ran. Und was viele, glaube ich, auch nicht wissen, ne, wir haben ein Bundessortenamt in Deutschland und gerade gerade diese regionalen Sorten dürfen auch nur innerhalb Deutschlands vertrieben werden.
Genau. Okay.
Ja. Und genau da setzt eben die kleine Baumanufaktur, also meine Baumschule, an. Weil ich bewusst eben vorrangig, sage ich mal, eben diese regionalen, selteneren Sorten anpflanze, um die zu erhalten. Und und dazu kommt dann eben das, was du vorhin gesagt hast, ne? Wenn du einen Baum pflanzt, das hat ja auch seine Vorteile, ne? Die tragen zur Verbesserung des Klimas bei, ne? Das ist irgendwo aktiver Klimaschutz, den man mit einem gepflanzten Baum macht und aktiver Naturschutz, wenn man so bedenkt, ja, wenn ein Baum blüht im Frühling, ne, das ist ja ein wahres Paradies für Insekten, ne? Also so viele Blüten, wie du an einem Baum hast, da kann ja kein Blumenbeet mithalten. Das ist,
ja, das stimmt allerdings.
Ja, genau. Logisch. Ja. Ja.
Richtig toll. Also das Beste aus allen Welten sozusagen. Lass uns nochmal kurz zu den Sorten zurückkommen, weil das interessiert mich natürlich. Wenn das so Sorten sind, die man wahrscheinlich als Otto-Normalverbraucher gar nicht kennt. Schmecken die dann anders? Sehen die anders aus? Sind die lecker oder irgendwie vielleicht auch alles andere als lecker?
Alles, was du gerade gesagt hast. Die sehen, ja, sehen sie jetzt unbedingt so anders aus? Nee, das möchte ich jetzt gar nicht sagen. Ne? Aber geschmacklich, da hast du tatsächlich wirklich alles dabei. Da gibt's saftig, süße bis zu eher trockenen Sorten, die dann eher ja für den so als Mostapfel zum Beispiel geeignet sind, dass du sie zu Saft dann verarbeitest, also weniger dann für den Frischverzehr sind. Aber da hast du tatsächlich alles dabei, ja, ja. Und ich glaube, das spielt auch so ein bisschen rein, dass manche Sorten dann auch in Vergessenheit geraten. Nicht jede alte Sorte ist gut. Also ich glaube, da darf man sich auch nichts vormachen, ne?
Hast du denn schon alle ausprobiert oder gibt es immer noch Sorten, wo du denkst, boah, ja, da möchte ich mal einen Baum pflanzen?
Oh, um Gottes Willen, nee, ich habe definitiv nicht alle ausprobiert. Also ich habe hier in meiner kleinen Baumschule so rund, ich sag mal so 50 Sorten gesammelt, eben seit diesen 20 Jahren. Und wie gesagt, ne, also alleine vom Apfel über 1500, die gelistet sind, das kannst du gar nicht alles haben.
Ich habe mal recherchiert, du bietest ja verschiedene Baumformen an. Buschbaum habe ich gelesen, U-Spalier, Kreuzspalier, belgische Spalierhecke. Für wen eignet sich denn welche Form, beziehungsweise was ist denn das eigentlich alles genau? Und wie finde ich als Einsteiger da die richtige Wahl?
Ja, da stellst du schon interessante Fragen und auch schon die richtigen Fragen. Ne? Ich glaube, als Einsteiger erstmal ganz easy anfangen, welches Obst möchte ich denn überhaupt anbauen und was schmeckt mir persönlich, ne? Mhm. Und dann geht man am besten so über den Standort, ne, im Garten, welche Voraussetzungen bringe ich denn mit? Also Standort im Sinne von, ja, Lichtverhältnisse, habe ich eher einen sonnigen Bereich oder geht es eher Richtung schattiger? Was für einen Boden habe ich? Ist es eher sandig und trocken oder eher nassen Boden? Und dann, wenn wir Richtung Formen kommen, wie viel Platz habe ich denn eigentlich zur Verfügung? Mhm. Bei mir in der Baumschule ist es so, ich biete grundsätzlich nur kleine Bäume an. Daher auch der Name kleine Baumanufaktur. Also es bezieht sich wirklich auf die Baumgröße, okay. mein Firmennamen. Und die sind alle auf, ne, schwach bis mittelwüchsigen Unterlagen veredelt und bleiben somit kleiner als so ungefähr 3,50 Meter.
Ah, okay, und, das heißt, wenn ich einen Garten habe und so ein bisschen die Sorge, dass mir da das ganze Licht genommen wird, dann bin ich bei dir genau richtig, weil die Bäume werden einfach nicht so groß.
Genau, genau. Also es ist eher für kleinere Gärten, wie gesagt, weil die Bäume einfach nicht größer werden als eben diese ungefähr 3,5 Meter. Und daher biete ich auch nur diese von dir genannten Formen an. Ne? Dafür eignen sich nämlich nur kleiner bleibende Buschformen. Das sieht dann wirklich so aus wie eine Buschform im Prinzip oder halt mit so einem kleineren Stamm dran. Und dann eben ganz besonders für Spaliere sind diese Bäume geeignet, die eben nicht so groß werden und eben an Wände gepflanzt werden.
Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Spalier heißt, die wachsen dann an der Wand hoch, oder? Also die ranken sich mehr.
Genau, also sie sind vorrangig dafür geeignet, sie an die Wand zu pflanzen. Du kannst aber genauso gut sie auch im Kübel halten. Auch das ist möglich für eine gewisse Zeit zumindest. Und wenn der Kübel ausreichend groß ist.
Und so kann jeder auch mit einem kleinen Garten zu einem kleinen passenden Obstbaum kommen.
Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Genau, genau.
Ja, Spalierhecke ist ein gutes Stichwort. Belgische Spalierhecke habe ich mir notiert. Das ist ein echtes Highlight bei dir. Kannst du uns erklären, was das Besondere dran ist und wie die im Garten wirkt?
Ja, gerne. Also die belgische Spalierhecke, das ist so eine besondere und wirklich historische Form der Obstbaumgestaltung. Also die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die findet sich wirklich in ganz alten Gartenbüchern. Und zwar ist es so, dass bei der belgischen Hecke werden die Apfel- und Birnbäume so in einer Y-Form erzogen. Also das sieht wirklich das Bäumchen so aus wie ein Y. Du hast halt unten einen Stamm und davon gehen zwei Äste so im Winkel von 45 Grad nach links und rechts oben.
Also so ganz symmetrisch.
Genau, genau. Mhm. Und wenn du dann mehrere von diesen Y-Bäumchen hast und die dann im Abstand von etwa 55 Zentimeter nebeneinander setzt, entsteht dadurch an der Wand so ein Rautenmuster.
Okay.
Und, genau. Und die Äste werden dann ja an einem Gerüst oder einem Drahtsystem geleitet und befestigt. Und ja, dadurch hast du eben so ein schönes Highlight an der Wand. Und für alle, die sich das jetzt nicht so gut vorstellen können, wie das Ganze aussieht, schaut gerne mal auf meiner Website oder meinem Instagram-Account vorbei. Da gibt's dann auch ein Bild davon.
Entsprechendes Foto dazu.
Genau.
Wollte ich gerade schon sagen, das kann man sich natürlich alles anschauen. Alles, was wir hier besprechen, gibt's irgendwo als Bild auf deinem Insta-Kanal.
Genau.
Ich habe es ehrlich gesagt, bei mir hat's geklingelt, weil ich das so erinnere aus Schlössern oder aus Schlossgärten. Dort wird das häufig genutzt, oder? Kann das sein?
Exakt, exakt, ganz genau. Also diese Bilder kennt man vielleicht so als auf alten Kupferstichen. Ja, wie das an alten Schlössern, Häusern, Villen so an der Wand gepflanzt ist. Und diese belgische Spalierhecke, die hat halt auch super Vorteile, ne? Du kannst zum Beispiel dadurch, dass du mehrere Bäume, mehrere Pflanzen verwendest, kannst du eben auch verschiedene Sorten kombinieren. Und dadurch kannst du eben auch frühe, mittlere und späte Sorten kombinieren. Also zum Beispiel, ich habe mir jetzt eine gesetzt, wo dann im Juli zum Beispiel der virginische Rosenapfel reif wird, im August dann die Herzogin Olga, im September dann der Adamsapfel und im Oktober dann noch der Winterrambur, so ein Winterapfel. Das ist echt ein riesiger Vorteil, dass du da mehrere Sorten kombinieren kannst, ja.
Ja, so begleitet dich deine Hecke mit Obst durchs Jahr sozusagen.
Ja, exakt.
Oder wahlweise kannst du ja auch dir deinen eigenen Obstsalat zusammen pflanzen.
Richtig, richtig. Ja, das ist auch eine schöne Idee. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Jetzt will ich eine belgische Spalierhecke. Das klingt richtig toll. Ich glaube, viele wollen das jetzt.
Ja, und das Gute ist halt dadurch, dass du mehrere aneinander setzt, mehrere Pflanzen, bist du auch gar nicht beschränkt in der Wandlänge. Also du kannst eben eine beliebige Wandlänge begrünen, bis zu einer Höhe halt eben von ungefähr 3 Metern. Und du hast natürlich auch einen super Jahreszeiteneffekt, ne? Im Frühling hast du dann die Blüten, ne? Dann blühen die alle. Das ist super für die Insekten. Im Sommer ist es dann grün und im Herbst hast du die Früchte.
Eine tolle Möglichkeit, sich da auch vom Design her oder von der Dekoration sieht das ja einfach unfassbar toll aus.
Genau.
Du hast gerade eben schon einige Apfelsorten genannt. Welche, gerade diese alten Apfelsorten, kannst du denn besonders empfehlen, auch vor allen Dingen für Hobbygärtner?
Bevor wir vielleicht zu der Sorte gehen, was ganz wichtig ist oder was vielleicht viele nicht beachten, dass es gibt ein Kriterium, das ist die Sorte. Was aber auch ganz wichtig ist, wenn ich mir jetzt einen Obstbaum zulege, ist auch mal auf die Veredelungsunterlage zu achten. Die Veredelungsunterlage ist quasi die Wurzel des Ganzen.
Okay.
Und die bestimmt eben die Wuchsstärke, Resistenz gegenüber Krankheiten und auch, und da wird's halt eben interessant, auch die Standortverträglichkeit. Je nachdem, was für einen Boden ich habe, habe ich eher einen trockeneren, sandigen Boden oder eher einen feuchten Boden. Da gibt es eben verschiedene Veredelungsunterlagen, die dann eben entsprechend für meinen Standort geeignet sind.
Okay, jetzt musst du mir ganz kurz helfen und vielleicht auch vielen von unseren HörerInnen. Was ist genau eine Veredelungsunterlage und wie macht man das dann? Wie macht man das darunter?
Also, ja, der Endverbraucher muss da nichts machen. Das passiert eben in der Baumschule. Veredelung von Bäumen bedeutet ja, dass ich die Sorte auf eine Wurzelunterlage, ich sag mal so, draufpfropfe. Ne? Das Ganze wird verbunden. Okay. Der Baum besteht im Prinzip aus, der veredelte Baum aus 2 Teilen. Das ist eben einerseits die Sorte, nach der du mich eingangs gefragt hast, und eben auch die Wurzel. Und ich glaube, viele wissen das nicht, aber eben der Blick auf die Wurzel ist nicht ganz unwichtig eben für das Gelingen eines Baumes, ne, oder gerade so für Einsteiger, weil wie gesagt, je nach Boden gibt's eben verschiedene Unterlagen, wo es Sinn macht, einfach genauer hinzuschauen, damit ein Apfelbaum oder ein Obstbaum dann auch wirklich im Garten gelingt. Ist alles ein bisschen theoretisch, deswegen ist auch wichtig, glaube ich, dass man sich in der Baumschule entsprechend beraten lässt. Das macht durchaus Sinn. Genau.
Okay, also das heißt, wenn ich zur Baumschule gehe, um einen Baum zu kaufen bei dir, dann bringe ich am besten die Info mit, was habe ich für einen Boden, weil du dann weißt, ah, alles klar, schau mal, da habe ich den, der ist auf dieser Veredelungsunterlage entstanden und der passt gut zu deinem Garten.
Exakt, exakt.
Okay.
Exakt. Ja. Eben Boden und dann eben die Wuchsstärke von schwach und klein bis zu stark wuchsig und groß. Genau. Das muss man, eben vorher wissen, genau. Und dann eben dieses zweite Kriterium, dann geht es eben um die Sorten.
Mhm.
Und da muss man sich einfach bewusst werden, was möchte ich denn, ne, wenn es jetzt um Apfel geht, was möchte ich denn mit dem Apfel machen? Will ich ihn für den Frischverzehr, so Tafelapfel, will ich ihn eher zum Kochen und Backen haben? Dann wäre so ein Klassiker natürlich der Boskop. Oder will ich ihn nutzen für Obstbrände und Saft? Dann ist ein Mostapfel eigentlich ganz gut geeignet.
Okay. Genau. Wenn ich jetzt einen will, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, während du erzählst. Ich hätte gerne einen Apfel, der, wenn ich reinbeiße, der so richtig knackt und dann spritzt mir schon der Apfelsaft säurig süß in den Mund. Sowas hätte ich gerne. Was ist das?
Ja, das ist auch, da triffst du auch meinen Geschmack. Also ich habe auch am liebsten so Tafeläpfel für den Frischverzehr, die möglichst saftig sind und gerne auch große Früchte, weil ich ein bisschen zu faul bin mit den kleineren. Und da ist jetzt, also wenn ich jetzt in mein Sortiment schaue, das Hausmütterchen ganz gut geeignet. Also die werden groß, saftig, süß und die reifen im Oktober. Oder auch der Beukenapfel, der ist ein bisschen ähnlich dem Hausmütterchen. Wer es ein bisschen säuerlicher mag und eine frühere Sorte, dann ist zum Beispiel der virginische Rosenapfel gut geeignet.
Oh, ich habe so Hunger auf Apfel jetzt. Ist das wirklich ganz schlimm? Ich habe mir noch weiter recherchiert und habe mir Hirsch, Kneckerler und Kastanienluiken aufgeschrieben. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Da steckt echte Obstbaugeschichte dahinter. Was sind deine Lieblingsgeschichten hinter einer Sorte? Gibt's sowas?
Ja, das gibt's. Und erstmal, du hast es richtig ausgesprochen.
Sehr gut.
Das hast du gut gemacht, genau. Meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich die vom Bamberger Blauapfel. Das ist eine Sorte, die war so im 18. Jahrhundert in Franken recht verbreitet. Der wurde vor allem so an Straßenrändern angepflanzt zwischen Augsburg und Nürnberg. Und deswegen hat er auch so ein bisschen den Namen so der Straßenapfel, weil der halt zum einen schnell wächst und auch so von der Sorte recht robust ist. Das klingt erstmal gut, ne? Also schnell wachsend und robust klingt erstmal super. Aber seine Früchte, die zwar anfangs saftig sind, verlieren dann schnell die Saftigkeit. Und dann werden die so ein bisschen trocken und der fault dann auch leicht, wenn man den länger dran lässt. Und daher wollte man den damals dann auch nicht mehr weiter anbauen. Und man fällte sogar viele dieser alten Bäume, was dann auch am Ende fast zur Ausrottung führte.
Mhm.
Ja, also das sind so ein bisschen die Geschichten, ne, die dann hinter so manch einer Sorte steckt, was ich einfach auch ganz spannend finde.
Ist ja auch ein bisschen gemein gegenüber dem Bamberger Blauapfel, weil am Anfang schmeckt er ja offensichtlich sehr lecker, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau. Aber wird dann wirklich sehr trocken und genau. Deswegen vielleicht auch zu deiner anfänglichen Frage. Ne? Manchmal hat man so, wenn man so Berichte liest über alte Sorten, das hört sich immer so gut an und alle sind so toll. Aber es gibt halt auch Sorten, ne? Da hat es schon einen Grund, warum die nicht mehr angeboten werden. Ne? Das muss man schon auch ganz klar dazu sagen.
Ja. So, okay, dann gehen wir jetzt einmal ins Detail, bevor ich gleich mit dir natürlich noch über die Do-it-yourself-Thematiken sprechen möchte. Wenn ich jetzt einen Obstbaum für meinen Garten möchte und der Garten ist nicht so groß, dann komme ich eh schon mal zu dir, weil das ja über die Veredelung ganz wunderbar funktionieren kann, dass sie nicht so groß werden. Aber was sollte ich beim Pflanzen eines Obstbaumes besonders beachten? Was sind die wichtigsten Schritte so im ersten Jahr?
Genau, also zunächst vielleicht mal zum Pflanzen des Obstbaums. Da merke ich mir immer meine 10 Schritte. Die Zahl 10 kann man sich immer so schön merken. Also als erster Schritt ist immer so, du solltest, wenn du einen Obstbaum kaufst, den vor dem Pflanzen erstmal ordentlich wässern. Mhm. Am besten stellst du den Baum mitsamt dem Topf einfach in einen Wassereimer und lässt den da mal eine Stunde stehen, damit der sich richtig vollsaugen kann mit Wasser.
Okay.
Ja. Als zweiten Schritt, während sich der Baum mit Wasser vollsaugt und genügend trinkt, hast du schon mal Zeit, ein Pflanzloch auszuheben. Mhm. Und das sollte so Pi mal Daumen doppelt so breit und doppelt so tief sein, mindestens wie der Wurzelballen, so als Richtwert. Und wichtig ist auch beim Pflanzloch, dass du unten den Boden nochmal so ein bisschen mit einer Grabegabel vielleicht unten nochmal lockerst, damit die Wurzeln dann auch später gut runterkommen in den Boden.
Okay.
Damit die Wurzeln das gut schaffen, ist so als dritter Schritt, dass du den Wurzelballen, wenn du dann den Baum aus dem Topf rausnimmst, so ein bisschen diesen Wurzelballen so ein bisschen aufdröselst, idealerweise. Ne? Dass du so ein bisschen, manchmal sind die ja ganz verfilzt, die Wurzelballen, da ist es dann ein bisschen schwieriger. Dann kannst du so ein bisschen mit dem Messer einschneiden und so mit den Händen so ein bisschen aufziehen, den Wurzelballen. Das ist eben ganz, ganz wichtig, damit sich die Wurzeln ausbreiten und gut in den Boden reinkommen.
Sonst bleibt das quasi immer so ein Ball, ne?
Ja, das ist dann schwierig. Er hat es dann schwierig, der Baum. Also ist tatsächlich so, ja.
Und kann man da auch ruhig mutig vorgehen? Weil ich habe immer ein bisschen Angst bei Wurzeln, dass ich da mehr kaputt als heile mache.
Ja, da kannst du tatsächlich mutig vorgehen. Ich sag mal so als Richtwert, wie tief schneidet man den ein? So 1-2 Zentimeter kannst du da schon reinschneiden. Ne? Das regt dann das Wurzelwachstum weiter an und dem Baum passiert dadurch nichts. Genau.
Okay.
Oder wenn du es schaffst, ne, diese Wurzel, wenn es nicht ganz so verfilzt ist, wenn du das schaffst, die so ein bisschen zu lockern, dann idealerweise die Wurzeln so ein bisschen sternförmig im Pflanzloch ausrichten. Das ist auch gut, genau.
Ja.
Dann setzt du dann so mittig ins Pflanzloch, so als Schritt 4. Füllst sie mit Erde auf und trittst die Erde fest. Dann setzt du immer auch einen Pflanzpflock neben den Baum, so im Abstand von 20 Zentimetern, bindest den Baum an, weil der gerade so am Anfang natürlich noch nicht so feste steht bei Wind und Wetter. Machst dann idealerweise so um das Pflanzloch auch so ein bisschen einen Gießrand, gießt den ordentlich an und mulchst den Baum. Am besten, ich mache das hier immer so ein bisschen mit Grasschnitt oder mit Laub. Das kann man wunderbar als Mulchmaterial benutzen, hat den Vorteil, dass eben die Feuchtigkeit besser im Boden bleibt und beim Zersetzen eben dann auch nochmal gleichzeitig Nährstoffe freigesetzt werden, die dem Baum dann auch beim Wachstum helfen.
Ja, wie ist es beim Bewässern? Also gerade im ersten Jahr braucht er am Anfang besonders viel Wasser.
Ja, also ist wichtig, dass du den nicht austrocknen lässt, gerade im ersten Jahr und immer durchdringend wässerst. Da gerne mal so 3-4 Gießkannen wirklich regelmäßig anbringen. Das hilft dann auch, dass unten der Boden weich wird und der wirklich auch gut mit den Wurzeln ins Erdreich reinkommt. Im ersten Jahr ist das wirklich wichtig, ja.
Wie machst du es mit der Bewässerung in der Baumschule? Hast du da ein bestimmtes System im Einsatz oder läufst du wirklich auch mit sehr vielen Gießkannen durch deinen Garten?
Tatsächlich mache ich beides.
Okay,
also zum Glück ist ja meine Baumschule wirklich, die Fläche, die ich hier betreibe, ist ja wirklich klein. Und da funktioniert die Bewässerung wirklich super mit einem herkömmlichen Gartenschlauch und einem Rasensprenger. Mhm. Und im Urlaub benutze ich tatsächlich so einen Gardena-Bewässerungscomputer. Den kannst du dann programmieren, täglich auf die Uhrzeiten, ne, wann der beregnen soll. Das ist wirklich eine extrem große Hilfe. Aber ich mache es auch wirklich so, wie du gerade eingangs gesagt hast. Ich laufe hier auch tatsächlich auch gerne mit der Gießkanne rum und macht das per Hand. Hat so einen gewissen sportlichen Aspekt und gleichzeitig kannst du natürlich auch gucken, so ein bisschen auch die Pflanzen kontrollieren. Stichwort Pflanzenschutz. Das soll ja auch regelmäßig gemacht werden. Das bietet sich dann auch gerade an, wenn man da mit der Gießkanne durch die Baumreihen läuft.
Ich finde auch ehrlich gesagt, das hat so ein, also meditativen, schönen Charakter. Man nimmt so Kontakt zu seinem Garten oder zu dem, bei dir ist es ja ein Wald, möchte man fast sagen, auf und auch zu den Pflanzen und das beruhigt und man macht häufig immer wieder die gleiche Bewegung. Es ist, wie du sagst, ein bisschen sportlichen Aspekt hat es auch. Das ist ja schon was einem auch körperlich gut tut, oder? Und seelisch auch wahrscheinlich.
Ja, genau. Deswegen mache ich das auch so gerne, dass ich, wann immer es geht und zeitlich zulässt, gerne auch Hand anpacke und zur Gießkanne greife. Ja.
Mir fällt noch eine Sache dabei ein, wo ich denke, ah, da könnte es vielleicht Schwierigkeiten geben. Und zwar, wir hatten es ja eben von dem Spalierobst an der Hauswand. Ne? Wenn man da jetzt zu viel wässert, dann wird das Haus ja feucht. Es klingt jetzt vielleicht doof, aber es ist so ein blöder. Also muss man da andere Lösungen finden?
Tatsächlich ist es eher umgekehrt. Ne? Also okay. An der Hauswand, das ist wirklich, das ist gut, dass du das ansprichst, das ist wirklich so ein bisschen eine Herausforderung. Also generell Hauswand und Mauern für Spalierobst, weil du zum einen durch die Wand kommt da weniger Regenwasser hin, ne, weil von einer Seite ist das ja einfach mal per se geschützt und manchmal hast du sogar zusätzlich an Häusern noch ein Dachüberstand, dass eher kein Wasser hinkommt und keine Feuchtigkeit, dann hast du auch oft an Mauern und Wänden, dass der Boden verdichtet ist. Manchmal hast du da sogar Schutt und so. Je nach Baujahr von dem Haus kommen da ganz komische Sachen zum Vorschein. Und als dritten Punkt hast du die Schwierigkeit, dass an den Wänden entsteht ja oft dann, wenn die Sonne drauf scheint, so eine Backofenwirkung. Da staut sich dann gerne mal die Hitze und die Pflanzen bekommen da auch ein bisschen Hitzestress. Also es ist weniger das Problem, dass da zu nass ist, als vielmehr, man muss da wirklich gezielt wässern. Das ist so.
Okay.
Und ich mache es da auch so, dass ich gerne mit der Gießkanne vorbeigehe. Dann hast du eigentlich ganz gut die Kontrolle. Wie viel Wasser du brauchst. Aber es ist auch schon bei der Anlage im Prinzip, wenn du was an die Wand pflanzt, wichtig, schon von vornherein hier das Pflanzloch ein bisschen größer zu wählen und gegebenenfalls dann auch die Erde an der Stelle auszutauschen, wenn man merkt, da ist es zu viel Schutt drin. Ne? Also dann sollte man natürlich die Erde austauschen und unten auch wieder das Erdreich ein bisschen lockern. Ja,
okay, alles klar. Also darauf bitte achten bei Pflanzungen an Hauswänden. Ich würde jetzt rüber switchen zu den Do-it-yourself-Themen, weil ich weiß, dass ganz viele, die jetzt gerade zuhören, dich natürlich von Instagram kennen und auch da ganz viele Tipps von dir kennen. Und da möchte ich gerne natürlich unbedingt mit dir noch eintauchen. Aber gibt's noch was du zu Bäumen gerne erzählen oder sagen möchtest?
Ach, das Thema Bäume ist wirklich ein ganz, ganz breites Feld und Spektrum. Mhm. Ich glaube, da wären wir selbst, wenn wir jetzt hier einen Tag plaudern würden, nicht durch. Also wenn jemand noch irgendwie Fragen hat im Nachhinein, schickt mir gerne eine E-Mail oder kontaktiert mich. Auch so ist es möglich. Nee, ich glaube, dann können wir gerne zu den Do-it-yourself-Themen wechseln.
Ja, okay, super. Also auch von meiner Seite nochmal, wenn ihr Zuhörenden Fragen habt, könnt ihr natürlich auch gerne unter den Podcast kommentieren auf der Plattform, wo ihr ihn gerade hört. Und wir nehmen uns dem Thema an und wir laden Silvia auch gerne nochmal ein zu einer zweiten Runde über Bäume und alles, was dazugehört. Okay, dann let's go. Do it yourself. Du machst oder entwickelst eigene Ideen aus Naturmaterialien, wird da gebaut, vom Rankbogen aus Haselnussruten bis zum Insektenhotel im Topf. Wie bist du auf die Idee gekommen, solche Projekte zu machen und dann aber auch zu zeigen?
Ja, also mir ist nicht nur das Thema Baum wichtig, sondern im Prinzip alles auch drumherum im Garten und was sonst noch dazu gehört. Weil für mich ist das einfach das ganze Thema Garten, Naturschutz und Artenvielfalt, das liegt mir einfach am Herzen. Also Baum ist ein Thema, aber eben auch ist es mein Ziel, dass sich die Tiere in meinem Garten wohlfühlen. Das heißt, ich achte darauf, dass die Insekten und Vögel ausreichend Nahrung bei mir finden und auch Schutz und Brutplätze durch eben insektenfreundliche Pflanzen, durch Vogelnährgehölze, durch Wasserstellen. Also ich betrachte den Garten im Prinzip als großes Ganzes sehr gerne und das zeige ich ganz gerne auf meinen Social-Media-Accounts und Genau, und so bin ich eben darauf gekommen, nicht nur eben das Thema Bäume zu beackern. Ja, sehr schönes Wort, genau.
Es sind natürlich bei mir direkt schon 5 Stichwörter aufgeploppt, während du gesprochen hast. Zum Beispiel, weil du von den Tieren gesprochen hast, das Insektenhotel aus Schilfgräsern im Topf. Ist ja genial, einfach gemacht. Aber worauf muss man beim Basteln achten?
Genau. Also eins vorweg, also bei diesen ganzen DIY-Ideen, gerade für Tiere, da achte ich auch immer drauf auf die aktuellen Empfehlungen, die da der NABU, also der Naturschutzbund Deutschland, oder der LBV, das ist dann der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern, was die für Empfehlungen abgeben. Also das ist jetzt nicht einfach immer nur von mir erfunden, sondern wie gesagt, ich achte darauf, was da die aktuellen Empfehlungen sind. Und jetzt auf dieses Insektenhotel zurückzukommen, also wenn du das selber basteln möchtest, dann brauchst du im Prinzip einen Topf, gerne so einen schönen alten Emaille-Topf zum Beispiel, mit einer Höhe so von mindestens 15 Zentimetern, also besser sogar noch ein bisschen mehr, weil die Schilfhalme, die da reinkommen, eben auch so eine Mindestgröße von 10 Zentimetern haben sollten, auch besser ein bisschen mehr. Du nimmst eben so diese Schilfhalme oder Bambushalme mit einem Durchmesser bis zu 9 Millimetern, gerne bunt gemischt. Und du machst das so, dass du die Halme oder diese Schilfgräser so hinter diesem Knoten abschneidest, so mit der Gartenschere, weil dieser, ne, wenn du dir so einen Schilfhalm vorstellst oder so einen Bambus, die haben ja immer wie so Knoten in der Struktur. Und wenn du dahinter abschneidest, dann hast du immer so ein natürlich geschlossenes Röhrchen.
Okay, ja.
Genau, du hast dann im Prinzip so ein Röhrchen und unten ist das dann geschlossen.
Verschlossen, ne? Und
genau.
Oben hat es quasi auch einen Pfropf dadurch, ja.
Exakt, ja, Pfropf trifft das da sehr gut. Achte dann darauf, dass du sauber schneidest, dass du dann auch so ein bisschen den, falls Schmutz reinfällt, das so ein bisschen herausklopfst aus dem Röhrchen. Das Ganze bündelst du dann, also machst ganz, ganz viele von diesen Röhrchen und steckst die dann mit der offenen Seite nach oben in den Topf, sodass die ineinander fest zusammenstecken. Und dann bringst du noch etwas Hasendraht oben am Topf an. Der Hasendraht hat den Sinn und Zweck, weil gerne Vögel da auch kommen an solche Insektenhotels und sich da die Larven tatsächlich rauspicken. Also in einem Abstand von 5 Zentimetern sollte dann oben noch Hasendraht angebracht sein, so als Schutz vor Fressfeinden. Ja. Und das Ganze kannst du dann aufhängen, so ein bisschen von Wind und Wetter abgewandt, damit das nicht nass wird. Und morgens sollte die Sonne ranscheinen, ein bisschen aufpassen mit Mittagshitze, da bisschen drauf achten, dass das Insektenhotel ein bisschen beschattet ist und nicht zu heiß wird. Ja. Genau. Und idealerweise hast du in der Nähe natürlich dann auch gleich viele Blüten und ein gutes Pollenangebot, wenn dann die Insekten schlüpfen, die Wildbienen, dass sie da auch gleich was zu fressen finden.
Klingt fantastisch und ich glaube, viele werden versuchen, das nachzubauen. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe einen Bambus jetzt hier gerade auf dem Balkon und der geht jetzt so sagen wir mal, in den Winter. Könnte ich mir da dann auch meine Halme abschneiden quasi? Wahrscheinlich schon, oder? Den muss man ja eh zurückschneiden.
Ich kenne jetzt deinen Bambus nicht, wie genau der aussieht. aber theoretisch könntest du den nehmen, ja? Definitiv, ja.
Genau. Spannend. Vielleicht ein schönes Weihnachtszeitprojekt, da einfach mal ein bisschen zu basteln. Du, aber beim Stichwort basteln hört es ja bei dir quasi niemals auf. Ne? Ich habe so einen Rankbogen entdeckt aus Haselnussruten, der sieht wunderschön aus. Kannst du den ein bisschen beschreiben, wie man sowas selber baut?
Haselnussruten sind wirklich total vielseitig und deshalb liebe ich auch so die Hasel im Garten. Die haben den Vorteil, die Ruten, die wachsen immer gerade, die wachsen auch sehr schnell und sind obendrein sehr biegsam für ganz viele Bastelideen geeignet. Und für den Bogen, den du gerade beschreibst, das ist ja wie so ein Rankbogen, wie so eine Art Rosenbogen. Dafür brauchst du im Prinzip ja mindestens 2, besser mehrere lange Haselnussruten. die sollten so ungefähr 3,5 Meter sollen sie schon haben. Also dann sprechen wir schon fast nicht mehr von Ruten, sondern eher so von langen Ästen. Und in meinem Fall, als ich den gebastelt habe, ich hatte links und rechts von meinem Gartentürchen schon 2 Holzpflöcke stehen, die natürlich den Ruten dann einen gewissen Halt geben. Ich habe dann im Prinzip das dickere Ende von den Ruten links und rechts eben in den Boden gesteckt, mit Draht dann nochmal ein bisschen an den Pfosten befestigt und dann ja in der gewünschten Höhe im Prinzip, in meinem Fall war das so ungefähr in 2 Meter Höhe, kannst du dann diese Ruten, weil die so schön biegsam sind, oben zusammenführen und dann so miteinander mit Draht befestigen. Und dann hast du da wirklich so einen fertigen Rosenbogen. Genau.
Und das ist wirklich, ich finde es so faszinierend, weil also für mich hat es gleich mehrere Vorteile im Vergleich zu diesen Baumarktprodukten. Nämlich zum einen, finde ich, sieht es besser aus. Ich finde, es wirkt natürlicher. Aber vor allen Dingen auch der Prozess, dieses sich das selber ausdenken, das selber irgendwie ausprobieren und basteln. Dann ist es halt auch was man immer sieht und denkt, ja, und erinnert sich dran, wie man das gemacht hat. Und das,
total, ja. Ich, hat, ja.
Ist das bei dir auch so? Oder gibt es Dinge, die du ganz speziell richtig gut findest an dem Do-it-yourself Thema.
Nee, du hast das schon gut auf den Punkt gebracht. Also zum einen solche natürliche Materialien und alles, was so im Garten sowieso schon wächst und herumliegt, also sei es jetzt Holz und Steine, das fügt sich ja alles wunderbar in die Gartengestaltung ein. Es wirkt natürlich und hat halt eben den Vorteil, dass im Falle des Rankbogens, der ist ja dann auch kompostierbar und geht wieder im Prinzip zurück in den Kreislauf, zurück in die Natur irgendwann mal. Und wenn man sowas selber geschaffen hat, ist das ja dann auch nochmal doppelt so schön. Ne? Und man kann sich's einfach basteln, wie man es selber für richtig hält und auf seine Maße und Bedürfnisse abgestimmt. Das kann kein gekauftes Produkt leisten.
Ne, finde ich auch. Und das Tolle ist ja auch, dass der eigene Garten oder die Natur einem so Ideen oder Inspiration en masse gibt. Ne? Wo findest du die? Oder läufst du auch einfach mal rum und denkst so, ja, was könnte ich jetzt basteln?
Das denke ich tatsächlich, ja. Aber oft ist es auch so, dass ich Sachen in Gartencentern und Baumärkten oder sonst wo sehe und denke mir, das hätte ich jetzt gerne. Das gefällt mir. Und dann denke ich, ja, aber ich muss es ja gar nicht kaufen. Ich könnte das ja auch selber machen. Also so entstehen ganz oft Ideen.
Ja, finde ich super. Total toll. Und so ist wahrscheinlich, spitzenmäßige Überleitung, auch dein Buch entstanden. Also wer diese ganzen Ideen spannend findet, der findet das natürlich auf deinem Kanal. Aber noch viel mehr Infos gibt es in dem Buch Mein wilder, bunter Garten. Das erscheint im Februar pünktlich zur neuen Gartensaison. Für wen ist das Buch gedacht und was erwartet deine LeserInnen da?
Ja, also Mein wilder, bunter Garten, das ist tatsächlich mein allererstes Buch, das ich geschrieben habe. Und so ein Buchprojekt ist echt auch super spannend. Und hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und liegt mir auch total am Herzen.
Ja, das glaube ich.
Ja, gedacht ist das Buch im Prinzip für alle Hobbygärtner, die wirklich auch naturnah und mit der Natur gärtnern möchten und die so, ich sag immer, noch mehr Natur im Quadratmeter haben möchten. Das heißt, das Buch ist im Prinzip vollgespickt mit Ideen und Tipps rund um das Thema Artenvielfalt, natürliches Gärtnern. Und und es ist im Prinzip egal, ob ich jetzt schon einen bestehenden Garten habe oder einen Garten neu anlegen möchte. In dem Buch finden sich wirklich ganz viele Inspirationen.
Boah, klingt toll. Aber es gibt ja viele Gartenbücher. Was unterscheidet Mein wilder, bunter Garten von klassischen Gartenratgebern?
Ja, also in meinem wilder, bunter Garten, es wird halt nicht nur, ich sag mal so, dieses typische Staudenbeet behandelt, sondern der Garten auch als Ganzes betrachtet mit seinen verschiedenen Lebensräumen, die es im Garten gibt und die so ein bisschen, ja, so angelehnt an die Naturgartenbewegung. Also es geht um das Thema, ja, es geht auch um das Thema Wildstaudenbeet, aber es geht auch um die Themen Wildblumenwiese, wie lege ich die an, Lebensraum Trockenmauer, was ist da wichtig, wie kann ich da Tiere unterstützen. Ich habe hier in meinem Garten auch ein begrüntes Garagendach, also ein blühendes Dach. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Wichtig sind auch Bäume, ne, hatten wir vorhin schon gehabt, aber auch Hecken. Hecken sind auch ein ganz tolles Mittel, um Insekten und Vögel zu fördern, je nachdem. Ne, da gibt es Vogelnährgehölze. Was ist gut für die Vögel? Wo können sie sich gut drin verstecken? Wo finden sie Nahrung? Dann auch Wasser als Element im Garten. Ne? Wie lege ich einen Mini-Teich an? Und dann auch so besondere Standorte wie so magere Standorte, wo gerade so heimische Pflanzen oder für Insekten wertvolle Pflanzen gedeihen. All das wird in dem Buch behandelt und eben dann auch gezeigt, welche Pflanzen fühlen sich da in welchem Lebensraum wohl. Und das ist eben so aufgebaut, dass du eben das ganze Jahr hindurch etwas Blühendes für deinen Garten findest, egal welcher Lebensraum es ist. Und zudem gibt's natürlich, wer mich kennt, ein Kapitel zu Wildtieren im Garten, also zu Insekten und Vögeln, wie man die nochmal gezielt unterstützen kann. Und einen kleinen Exkurs zur Haltung von Laufenten. Auch die habe ich hier im Garten. Ja.
Okay, unfassbar spannend. So viele Themen in einem Buch. Und jetzt würde ich aber dann natürlich, weiß ich, jetzt hast du mich auch angefixt so ein bisschen, würde ich gerne nochmal konkreter reingehen. Welche einfachen Schritte kann ich denn jetzt sofort umsetzen, um im eigenen Garten naturnäher zu sein? Hast du da was, wo du so sagst, boah, ja, das kann eigentlich jeder gleich machen?
Absolut, absolut. Also es gibt ja Tipps, die hat der ein oder andere, der sich mit dem Thema Garten beschäftigt, bestimmt schon gehört. Also zum Beispiel so einfache Geschichten wie, dass du beim Kauf von Pflanzen eben darauf achten sollst, dass die Blüten nicht gefüllt, sondern offen sind, wo die Insekten gut an den Pollen und an die Staubgefäße rankommen. Ein anderer Tipp ist, dass du deine Stauden nicht im Herbst zurückschneiden solltest, sondern erst im Frühjahr, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil da die eben zum einen die Insekten drin überwintern in den Stauden und eben die Stauden auch Nahrung bieten für Vögel, ne, indem du die Samenstände so stehen lässt. Ja. Aber in dem Buch sind auch zum Beispiel Tipps wie, ja, welche Wildblumen kann ich noch relativ spät im Jahr, also so im Mai noch aussehen, um Blühlücken zu schließen, damit eben immer was Blühendes für die Insekten da ist und für die Wildbienen. Und mein Lieblingstipp, was man auch mal ganz gut machen kann, mal einfach einen Spaziergang machen durch den Ort, wo man wohnt und einfach mal schauen, was wächst denn da am Wegesrand? Weil all das sind im Prinzip Pflanzen, die an meinen Standort angepasst sind und an den Standort gewohnt sind. Und genauso auch hat sich die heimische Tierwelt auch an diese Pflanzen gewöhnt und sich über Jahre angepasst an diese Pflanzen. Und das sind dann meistens ganz, ganz wertvolle Pflanzen für die Tierwelt. Das sind so, ja, so einfache Dinge, die man im Prinzip sofort umsetzen kann und die auch wirklich tatsächlich ganz schnell was bewirken im Garten. Und du merkst, du hast gleich viel mehr Käfer, Insekten, Wildbienen im Garten. Das ist einfach wunderbar zu beobachten.
Super spannend. Okay, ich merke schon, ich könnte Stunden mit dir weiterreden. Also das Baumthema müssen wir nochmal ganz intensiv ausweiten, Silvia. Da musst du nochmal wiederkommen. Wäre das okay?
Ja klar, das können wir gerne machen.
Cool, finde ich super spannend. Dann biegen wir jetzt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein mit der Frage, was war denn bis dato dein vielleicht bisher größter Garten- oder Obstbaum-Fail? Und welche typischen Fehler gibt's denn, die alle machen, wenn sie ihren ersten Obstbaum pflanzen oder sowas? Und wie kann man sie vermeiden?
Das war im Prinzip etwas, was ich vorhin mal bei den Pflanzen der Bäume erwähnt habe, dass man den Wurzelballen wirklich so ein bisschen, wenn der zu sehr verfilzt ist, so ein bisschen aufdröselt bzw. einschneidet. Mhm. Das habe ich tatsächlich, als ich vor 20, 30 Jahren, also bevor ich so in dieser Gartenbubble drin war, nicht gemacht habe. Und dann merkst du wirklich, dass der Baum nicht so gut anwurzelt und dann auch ja im schlimmsten Fall kaputt geht. Mhm. Aber ich sage immer, den Gartenfehl gibt's gar nicht. Also man muss ausprobieren. Manches funktioniert nicht. Und ich sage immer, einfach mal machen.
Ja. Finde ich auch. Hast du Lieblingsgarten-Gadgets, also Geräte oder sowas, die du am liebsten benutzt?
Also ich bin gar nicht so der Gadget-Typ. Ich setze wirklich so auf Secondhand-Schätze aus dem Trödelladen. Das sind so meine allerliebsten Garten-Gadgets. Ich bin da wirklich sehr stark Secondhand und Recycling und ja, ein großer Fan von Vintage-Geräten.
Ja. Ah, super spannend. Wenn du ein Gartengerät wärst, welches wärst du und warum?
Also wenn ich ein Gartengerät wäre, dann wäre ich ganz bestimmt so eine alte Zinkgießkanne. Eine Gießkanne, die schon viel erlebt hat, viele Geschichten zu erzählen hat, die schon viele Pflanzen gegossen hat und die auch täglich durch den Garten getragen wird.
Ach süß, das ist so schön. Auch passt auch zu deiner Vintage-Liebe. Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
Oh, wenn ich eine Pflanze wäre, wäre ich wahrscheinlich eine Eiche. Also Eichen finde ich toll. Also zum einen werden die ja unheimlich alt, so die können ja über 1000 Jahre alt werden. Und eben, ja, im Prinzip gibt's kaum eine andere Baumart, die so vielen Insekten, Vögeln und Säugetieren zu Hause bietet, die da so wertvoll ist, einfach für die heimische Tierwelt. Ja.
Ja, total schön. Oh, das ist so inspirierend und man merkt, wie du einfach total gerne für die Natur da bist und mit der Natur bist. Das ist echt wunderschön. Was ist denn deine Traum- oder Zukunftsvorstellung für die kleine Baummanufaktur?
Eine Zukunftsvorstellung, vielleicht weniger spezifisch für die kleine Baummanufaktur als vielmehr so für alle Biobetriebe. Also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass Bio mehr die Norm ist und Normalität und weil eben mit diesem ganzen, mit der Biozertifizierung, ne, ist ja immer auch ein Zeitfaktor für die Landwirte und ein Kostenaufwand, der dahinter steht. Und ich finde, eigentlich müsste der Spieß umgedreht sein, dass eben nicht die Betriebe, die Bio arbeiten, geprüft werden sollten, sondern eigentlich andersrum, ne? Sondern eher die konventionelle Landwirtschaft betreiben. Also da müsste der Spieß einfach umgedreht werden. In die andere Richtung sein. Ja, das würde ich mir wünschen. Aber vielleicht kommt das irgendwann, wer weiß.
Ich drücke die Daumen, weil das ist eine richtig tolle Idee. Das fände ich natürlich auch super. Und ich glaube auch, das ist ein schönes Schlusswort, liebe Silvia. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst und mir so viel erzählt hast. Ich kann ja nochmal versuchen, zusammenzufassen, aber es war wirklich unfassbar viel. Also, was ich mir als erstes notiert hatte, war: Bäume beruhigen und machen glücklich. Und ich habe das Gefühl, man hört das in deiner Stimme, man sieht es in deinem Lächeln. Du hast unheimlich viel mit Bäumen zu tun und scheinst ein sehr ausgeglichener, glücklicher Mensch zu sein. Entsprechend, glaube ich, können wir uns davon alle eine Scheibe abschneiden. Wenn es um eine Scheibe abschneiden geht, dann bin ich auch direkt bei Äpfeln. Ich habe mir das Hausmütterchen gemerkt, den Beukenapfel und den virginischen Rosenapfel. Die muss ich alle unbedingt irgendwo finden und ausprobieren. Ich fand auch diese alte Geschichte vom Bamberger Blauapfel schön und traurig zugleich. Und für alle, die jetzt auch scharf drauf sind, alte Bio-Obstbäume zu haben, merkt euch mal die belgische Spalierhecke. Das ist tatsächlich, da habe ich auch richtig Lust zu. Also so an der Hauswand oder aber auch generell als Trenner im Garten vielleicht einfach so eine natürliche Spalierhecke, stelle ich mir toll vor. Ansonsten deine ganzen Tipps zum Baumpflanzen, hört die an der Stelle nach, wo wir sie besprochen haben im Podcast, da kann man ja hin und her switchen, das kriege ich jetzt nicht mehr alles auseinander. Und natürlich, wenn ihr Lust bekommen habt, schaut in Silvias Buch rein, ab Februar gibt's das, Mein wilder, bunter Garten wird es heißen. Ich persönlich freue mich sehr drauf. Silvia, wenn du noch was zu ergänzen hast, dann gerne jetzt, ansonsten danke ich dir für deinen Besuch.
Ja, toll, dass ich hier sein durfte, Matze. Vielen, vielen Dank.
Wunderschön. Ich hoffe, du kommst wieder und von allen, die jetzt zuhören, hoffe ich, ihr abonniert diesen Podcast, damit ihr auch keine Folge verpasst. Wenn ihr möchtet, könnt ihr darunter kommentieren, eure Fragen stellen und selbstverständlich freuen wir uns, wenn ihr uns da, wo es geht, 5 Sterne gibt oder eine Top-Bewertung. Und dann hoffe ich, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Im Traumgarten von der Podcast von Gardena. Danke dir, Silvia.